Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast von unserer Reihe CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian. Wie geht's dir? Wie ist deine Woche? Wie ist der Sommer?
Grüß dich, Lukas. Ja, alles fein soweit. Ich glaube, das ist die erste Folge, nachdem mein Urlaub schon erfolgreich ist.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, wir haben schon länger nicht geredet. Also ich war jetzt 2,5 Wochen in Singapur und das war echt mega geil. Und ich bin jetzt irgendwie auch inspiriert zurückgekommen und bin jetzt so seit 1,5 Wochen wieder am Start.
Du musst vielleicht mal nachher noch einen Schwenk aus der Customer Experience in Singapur erzählen, wenn da eine Geschichte gibt.
Coole Sachen gesehen, wo sie ein bisschen weiter sind, sage ich mal.
Ja, cool. Ja, ist ja vielleicht auch was für die gemeinsame Runde, weil ihr habt es schon im Titel gehört, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben Christoph Kelzenberg heute mit dabei. Hi Christoph, schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir? Wie ist denn deine Woche? Alles gut?
Ja, gut gestartet an dem Montag, wie es montags geht. Und ja, ich habe meinen Urlaub noch vor mir, deshalb muss ich noch 2 Wochen durchhalten und dann mal in meinen wohlverdienten Sommerurlaub gehen.
Sehr gut. Warst du schon mal in Singapur?
In Singapur war ich auch schon.
Ja,
okay. Sehr beeindruckend, alles sehr sauber da, sehr gut strukturiert.
Okay. Ja. Da habt ihr zwei was vorneweg. Das war ich noch leider noch nie.
Lukas, auf geht's.
Ja. Schauen wir mal. Sehr gut. Dann lass uns aber gerne reinstarten. Christoph, möchtest du dich mal ganz kurz den Zuhörern vorstellen, wer du bist, was du aktuell machst? Und dann können wir, glaube ich, auch mal so ganz von hinten anfangen, wo du gestartet hast und uns dann Stück für Stück vorbewegen.
Genau. Christoph Kelzenberg, bin so seit 20 Jahren im weitesten Sinne im Data-Umfeld unterwegs und ich würde aber mal historisch starten, weil das Spannendste kommt gleich dann zum Schluss, wo ich mal gestartet bin. Das ist, glaube ich, ein großer Connect hier bei allen. Also ich bin meiner Marktforschung gestartet, vor vielen, vielen Jahren, habe da so mein Handwerkszeug gelernt, war aber der besondere Touch, dass ich da diese Online-Marktforschungsthema aufgebaut habe, was ja lange Zeit ja noch nicht so anerkannt worden ist und diese Online-Befragung ist das repräsentativ und so weiter. Also die ganze Methodenstreit habe ich mal mitgemacht, aber da dieses Handwerkszeug gelernt, diese Ability-Labs gemacht, immer stark in diesen Online-Themen unterwegs gewesen. Das ist auch mein roter Faden meinem Lebenslauf, so immer so ein Unternehmen gewesen, die entweder was mit E-Commerce gemacht haben oder digitale Transformation in diese Richtung sich entwickeln wollten. Genau. Bin dann, weil Marktforschung wurde mir irgendwann mal zu langweilig, zu E-Plus gegangen, jetzt Telefonica. Da war immer die Sache so bei der Marktforschung, die Marktforschungsdaten sind ja okay, aber unsere Webanalytik-Daten, die sagen was ganz anderes. Und da habe ich da so interessiert, habe ich gesagt, okay, das will ich jetzt wissen, was da ist. Und habe da auch die Möglichkeit gehabt, Digital Analytics aufzubauen, also alles um Google Analytics, Adobe, Webtrends oder wie sie hießen, diese Tools früher, die es teilweise gar nicht mehr gibt. Habe dann so diesen Part kennengelernt, durfte aber auch immer wieder den Part, den ich vorher gemacht habe, noch mitnehmen in meinem Kompetenzbereich. Auch so auch stark das Thema AB-Testing mit aufgebaut bei Plus. Bin dann weiter zu Rewe, da wurde der Bereich noch größer, dass es Data Analytics hieß, also Head of Data war ich da. Und da kamen dann Themen noch hinzu wie Business Analytics, Reporting, CRM Analytics, wie viele Kunden haben wir, wie häufig kaufen, die Kauffrequenzen, Customer Lifetime Value und solche Geschichten, bis hin Advanced Analytics Prognoseverfahren machen, wie viel Umsatz werden wir in den nächsten 12 Monaten haben, war immer so die spannende Frage. Genau. Geil. Und bin da auch mit dem Thema MPS-Systeme mal in Berührung gekommen, weitergezogen, mal in den B2B-Bereich, Kaiser Kraft hieß das Unternehmen, da auch einen ganzen Data-Bereich geleitet, aber da auch sehr die Infrastruktur mitgemacht, DWH umstrukturiert, neue BI-Tools eingeführt, Stichwort Self-Service BI war da ein großes Thema, doch das ist alles so komplex und keiner kann das Tool bedienen. Mach's doch mal einfacher. Genau, und da auch diese Berührungspunkte zum Thema CX Analytics mit solchen Playern wie Qualtrics bekommen und dann gesehen, was die so können und wie man systematisch das analysiert und einholt das Feedback, das in 21 Ländern mal so ausgerollt und ja, bis zum Chief Data Officer, wenn man die Leiter so hoch geht, ist das so die höchste Stufe bei so mittelständischen Unternehmen und konnte da das ganze Data-Thema in der Geschäftsführung auch vortragen. Und was ein Riesenvorteil ist, dass man da ganz am Anfang mal gefragt wird, wie machen wir das nicht und wie es sonst ist, weil ja, ach, fragen wir nochmal, wie sind eigentlich die Zahlen? Ach, wir müssen ja noch Daten haben, wir haben ja gar keine Infrastruktur und so, ne? Haben wir ja total vergessen und so. Und das war auch mega spannend, da so ein Lakehouse gebaut und ja, Microsoft Stack wirklich, da war Excel der König und da wirklich eine professionelle Infrastruktur hingestellt, mit der man auch das Unternehmen gut steuern konnte. Bin jetzt aktuell bei Kongstar, verantworte da jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Voice of the Customer Plattform, also in Wertsetzung unseres unstrukturierten Feedbacks von unseren Kunden. Also wir sammeln so 500.000 Feedbacks pro Jahr ein und die müssen irgendwie analysiert, ausgewertet werden, wieder zu Aktionen geführt werden und ja, da stehe ich gerade und ja, da hatten wir, oder wir kennen uns, Lukas, ja schon eigentlich viel länger, aber ja, in diesem Kontext haben wir uns auch dann nochmal genauer kennengelernt.
Oder wo kennt ihr euch ursprünglich her?
Oh, ich glaube, man ursprünglich klassisch über LinkedIn, oder? Also das war, glaube ich, so unser erster Berührungspunkt. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir uns mal irgendwo vor Ort getroffen haben, aber ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Aber das ist auch schon länger her, 6, 7 Jahre oder so, dass du sagst, ey, guck mal, du machst doch was in so einem Thema, ist dann die Software von euch interessant. Und dann
immer wieder im Erfahrungsaustausch gewesen. Ja, total.
Kaiser und Kraft, das ist doch dieses Unternehmen irgendwo da bei Stuttgart, oder? Was so B2B
irgendwie. Ja. Richtig. Alles, was ein Unternehmen braucht, von Tischen, Regalen, Papierkörbe bis hin zu Schwerlastregale, sehr stark im Automotive-Bereich unterwegs und ja, so Europas größter Versandhändler von solchen Produkten und war damals sehr spannend. Da gab es noch den Otto-Katalog im Äquivalent und der wurde dreimal im Jahr verschickt und da hat man dann auch gedacht, im Zuge der digitalen Transformation, ist das noch gut oder was bringt denn das überhaupt? Und durfte ich da auch analysieren, ja, wie effizient ist eigentlich so ein Papierkatalog eigentlich Online-Medien.
Ja, cool. Bevor wir dann so ein bisschen auf das Aktuelle eingehen, was mich noch stark interessiert, du hast vorher das Self-Service-BI-Dashboard angesprochen. Wie gut hat das funktioniert?
Ja, das ist, letztendlich ist es so eine Illusion, Self-Service, BI, das zu machen. Ich sage immer erst Service, dann Self-Service. Man denkt immer, ja, jetzt nehme ich da Power BI oder Tableau, da sind so die großen Player und setze das auf und die Leute können dann allein mit diesen Tools arbeiten und das potenziert sich. Du hast dann eine skalierbare Infrastruktur gebaut, aber du musst sehr stark rein investieren in Schulungen, in KPIs, Definitionen, das Aufbauen, Leuchtturm-Dashboards machen und so weiter, um zu sehen, was dann so möglich ist. Und dann geht das so sukzessive los. Aber so, man macht Self-Service und denkt so, man hat cool mit der besten Usability und sonst was, funktioniert nicht. Also die Kombination aus Schulungen, viel erklären, aber die Leute in den ersten fast Jahren einen noch mehr in die Hand nehmen, Service bieten und dann fängt das so langsam an, sich selber zu multiplizieren, ist so meine Erfahrung.
Das ist ja ein bisschen analog, ne, zu den Marktforschungsinstituten, die irgendwie versuchen, DIY zu verkaufen an die Betriebsmarktforscher und die es nicht hinkriegen, kriegen dann jetzt die IT mit All Do It Together.
Ja, genau,
ja, total. Aber zieht sich so ein bisschen als roten Faden, oder? Also auch so was, ich meine, da habt ihr zwar viel, viel mehr Erfahrung, aber so was ich mitbekommen, also auch bei uns im Bereich, die Technologie, die Tools, die Programme können noch so fancy sein, so das Thema Change Management, die Leute abholen, die Leute schulen, es ihnen zu zeigen, wie es geht, ist halt einfach überall mit dabei und ohne das funktioniert es halt auch nicht. Du kriegst kein Tool, was sofort da ist und funktioniert. Ja, also das Tool schon, aber funktioniert im Sinne von, okay, ich schaffe den Impact im Unternehmen, den ich auch möchte.
Ja, man vertut sich halt immer, man denkt, das Tool ist die Lösung, aber man muss das 3- bis 5-fache nochmal rein investieren, jenseits der Kosten, die so ein Tool ist, in diese ganzen weiteren Themen, um das zum Fliegen zu bringen und auch so unangenehme Themen, die keiner machen will, die Governance-Themen, dass Trust in Data da ist und das Tool spuckt irgendwas aus und dann vergleicht man das wieder mit anderen Systemen und so weiter, dann ist das so unterschiedlich. Kommen dann immer so Diskussionen auf und diese Abgleiche, die man dann machen muss, die überhaupt keinen Spaß machen, die jedes System zählt aber leicht anders, aber man kriegt es nie so übereinander, aber ja, gehört alles dann zum Geschäft dazu, um was auch immer für Systeme man hat, an den Endnutzer zu bringen und denen die Tools zu nehmen und letztendlich müssen die schon mit damit arbeiten. Also das ist meine Erfahrung, man kann gar nicht so viel Analysten aufbauen, wie es Business-Fragen gibt, also eine gewisse Skalierbarkeit muss da sein. Es gibt immer komplexe Aufgaben, die werden immer von Spezialisten übernommen, aber so Brot- und Buttergeschäft und so Fragen, wie viel Umsatz haben wir denn gestern gemacht, muss jeder im Unternehmen selber beantworten können und dann so auf seine Bedürfnisse zuschneiden können, dass er dann sagt, okay, mich interessiert aber nur der Online-Umsatz und der andere sagt mir ja nur der stationäre und so weiter.
Ja, ja. Wenn wir da vielleicht auch nochmal oder eintauchen, so ein bisschen, du hattest gerade auch in deiner Historie so ein bisschen geschildert, als du das erste Mal die quantitativen Daten der Abbruchraten etc. Mal bekommen hast. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mitnehmen, wie es dir damals ging? Also als du dich das erste Mal so aus dem Marktforschung raus in die ganzen anderen Daten, die es da noch so gibt, vorgekämpft hast.
Es war schrecklich. Also aus der Marktforschungswelt, also jeder, der zuhört und mal einen Datensatz bekommen hat mit Umfragedaten, dann hast du dann machst du 1000er Stichprobe und du hast dann 999 und du findest den einen nicht oder da stimmt dein Filter nicht, dann kannst du das ganze Ding wegschmeißen. Dann gehst du in den Digital Analytics Bereich und dann kommt plötzlich, ja, 10, also damals war es 10-15% Abweichung zu unseren Umsätzen. Das ist soweit okay. Es geht in Richtung Tendenzen und damit musst du erstmal zurechtkommen aus dieser wirklich, ich sag mal, pixelgenauen Welt in diese, okay, es geht eher um Richtung, es geht um Bewegungsdaten, es geht nicht um 100% der Genauigkeit. Und das ist ja über die Jahre auch schlimmer geworden mit Cookie-Consent-Themen und es dürfen sowieso nur noch so und so viel getrackt werden. Also passt das gar nicht mehr alles übereinander. Aber man muss es halt als einen Baustein sehen, um ja, um Business-Fragen zu beantworten und kann jetzt nicht sagen, okay, in der Marfo liegt jetzt die Wahrheit, wenn in dem Digital Analytics doch andere Sachen rauskommen. Also Kunden besuchen die Website und sagen das und das und dann können im Digital Analytics Bereich in den Bewegungsdaten doch leicht andere Schwerpunkte vorliegen, die jetzt nicht unbedingt dann falsch sein müssen, sondern man muss gucken, wie man sie dann übereinander legen kann und bestenfalls miteinander verknüpfen. Also das ist also die hohe Kunst, dass ich die Datensilos schaffe, so Marfo-Daten, ich will sie ja nicht mehr Marfo-Daten nennen, weil die sind ja so anonym, sondern wenn wir im CX-Kontext reden, eher reden wir ja von Befragungen, wo ein Nutzer auch zustimmt, dass man die Daten analysieren darf und dann darf man auch gewisse Verknüpfungen machen, alles im Sinne des Nutzers, also nicht da im Hintergrund und irgendeinen Schmu machen und Tracking. Sachen einrichten, wovon man nicht informiert worden ist, dann ist auch Möglichkeit, diese Verknüpfung hinzubekommen. Und das finde ich erstmal sehr spannend. Also über verschiedene Datensilos hinweg Analysen machen und ein klassisches Beispiel, was immer sehr schön ist, okay, ich sehe Bewegungsdaten und dann sehe ich da, der ist dann abgebrochen oder der sehe ich eine Bounce Rate oder ich sehe dass er, was weiß ich, man nennt es dann Click Rage, der hat dann 1000 Mal draufgeklickt, da ist irgendwas los, da ich in der Verknüpfung dann zu anderen Tools, Mouse-Tracking-Tools machen kann und sagen kann, ja, gucke ich mir mal an, was hat der gemacht, wo ist der lang gegangen, wo ist er denn hängen geblieben? Das war bei uns jetzt im aktuellen Case zum Beispiel bei Kongster, dass wir Herausforderungen hatten mit unserem Identifikationsverfahren, dass man sich online identifizieren kann. Ich bin der Christoph Kelzenberg und da muss man gewisse Schritte machen. Aber das funktionierte am Anfang nicht so smooth, wie man sich das gedacht hat. Und da gab es Hindernisse und die sind aber dann auch in Bewegungsdaten offensichtlich gewesen und dann durch Klickanalyse, durch Videoaufzeichnungen konnte man sehr schön sehen, wo das Problem dann genauer war und es auf jeden Fall immer mehr eingrenzt.
Was ist denn so in der Transition? Also ich glaube, es gibt viele Marktforscher, die würden jetzt gerne mal aus dieser Matrix-SPSS-Welt irgendwie rübergehen in die richtige Data-Welt mit SQL und Non-SQL. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Sachen, die man da irgendwie lernen muss oder wo in welchen Bereichen muss man besonders umdenken? Außer was du jetzt eben gesagt hast, dass das nicht manchmal eher auf die Trends und so ankommt. Mhm. Aber muss ich da komplett ein anderes Mindset auch entwickeln, wenn ich in den Bereich gehen will?
Naja, also im Digital Analytics Bereich ist es schon, da muss man natürlich wissen, wie wird gezählt und was wird nicht gezählt und wo sind die Herausforderungen von Browser-Blocking und so weiter, dass ich da nicht ein vollständiges Bild habe. Wenn ich wieder einen Schritt weiter gehe im Business-Kontext, im DWH-Kontext, da hast du wieder die Genauigkeit, die du aus der MAFO kennst. Mhm. Und der Umsatz ist der Umsatz und der bleibt auch morgen noch genauso gleich und muss auch wenn ich in 10 Jahren nochmal drauf gucke, muss der gleiche Umsatz da stehen bleiben. Also es gibt keine Bewegung, beziehungsweise der ist dann genau, und da kann ich dann, ich komme auch von der SPSS, wenn mit SPSS anfangen, solche Analysen zu machen, aber wie gesagt, mittlerweile hat man BI-Tools, mit denen man das machen kann, oder halt mit Python A gibt es da super Möglichkeiten, dann gewisse Analysen zu machen, auch komplexere Analysen, Cluster-Analysen, Faktoren-Analysen, die man so aus der Marktforschung kennt, Prognoseverfahren und so weiter, um dann zu sehen, was kriege ich aus diesen Daten raus? Also in der BI oder ich sag mal Data Warehousing-Welt ist wieder die Genauigkeit auch wieder 100%ig da. Und da gibt es auch ein riesenweites Spektrum an Methoden, aber das ähnelt sehr auch der Marktforschungskompetenz. Also was ich da mal so gelernt habe in Richtung Analytik, kann ich auch sehr gut, also die Business-Analysten haben ein ähnliches Skillset wie so ein Marktforscher, wenn er einen Datensatz analysiert. Der Vorteil des Business-Analysten ist ja, okay, er muss sich noch nicht mal drum kümmern, dass die Daten da sind, hier ist alles, und er beschwert sich immer, dass, oh, da fehlt doch, oder warum ist das so und so, und er will immer alles haben. Damit er seine Methoden, damit er sein Reporting machen kann oder seine Advanced Analytic Methoden anwenden kann, je nachdem, welche Businessfrage dann ist. Und die kann er dann gut beantworten. Auch CRM Analytics ist ja sehr an Marktforschung in Richtung Kunden. Wie viele Kunden haben wir? Wie verhalten sich Kunden? Auf der einen Seite erfragt man es eher, ja, wie häufig haben sie gekauft, aber ich kann es auch im Data Warehouse genau nachschauen, ja, der hat dreimal gekauft in den letzten 5 Monaten und der hat eine Churn-Wahrscheinlichkeit von X%, weil ja, er war in den letzten 3 Monaten nicht mehr auf der Webseite, hat seine Rechnung nicht abgerufen, und mit all solchen Sachen kann man wieder so Befragungsdaten, Web-Analytik-Daten, DWH-Daten miteinander verknüpfen, um wieder dieses, sag mal, größere Bild zu bekommen oder genauere Bild zu bekommen. Ich nenne das immer Mixed Mode Analytics, also unterschiedliche Datentypen, das heißt strukturierte, unstrukturierte, transaktionale, operative Daten nehmen und dann den Methodenkanon auszuwählen. Also ich habe eine Frage, Businessfrage, was wende ich jetzt an? Reicht da so eine einfache, deskriptive Analyse plus minus mal geteilt, oder muss es ein bisschen komplexer sein Richtung Prognoseverfahren oder Recommendation, wer das gekauft hat, wird dann das kaufen, weil die sind so nah zusammen in einem Cluster und so weiter. Und das finde ich, das ist mein das macht mir Spaß, oder das finde ich super spannend, weil die Lösung ist dann nicht eine Ecke, sondern der eine sagt, das ist ein Kreis, der andere sagt, es ist ein Viereck, aber letztendlich ist es der Zylinder, was wir da sehen, aber ich muss es halt aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchten, und in meinen 20 Jahren Erfahrung machen das nicht viele Unternehmen, weil sie auch nicht voneinander wissen und weil die Disziplinen auch relativ getrennt voneinander sind.
Genau. Das war nämlich, ich wollte jetzt nochmal zwei bisschen polarisierende Hypothesen in den Raum werfen, also Beobachtungen einfach aus meinem Berufsleben.
Ja.
Weil ich habe natürlich auch mit Leuten zusammengearbeitet, die super Architekturen aufgebaut haben und IT-mäßig super waren. Mein Gefühl war immer, die Leute, die in der Marktforschung sind, eher, die waren halt nicht super in den IT-Themen, aber die haben wenigstens hinten raus irgendwas gemacht mit den Ergebnissen und dieses What's in the data und was heißt es jetzt, da waren die besser. Und auf der anderen Seite waren dann die IT-Guys, die waren super da drin, die Architekturen aufzusetzen, irgendwelche Bereinigungen zu machen. Die hatten dann aber nie Zeit und auch nie Lust, irgendwie dieses What's in the Data zu machen. Und das hat sich immer so gebissen. Und der andere, kannst gleich zu beiden was sagen, dieses Beispiel Segmentierung ist ja immer eines der Lieblingssteckenpferde von den Quantenmarktforschern.
Ja.
Ich glaube, ich habe es aber so gut wie noch nie gesehen, außer mal bei amerikanischen Kunden, die ich früher hatte, dass sie dann wirklich die Segmentierung, die aus irgendwelchen Survey-Aussagen entstanden ist, über eine Cluster-Analyse gematcht haben auf das Data Warehouse oder erst recht nicht auf Web-Analytics mit einem Live-Tracker.
Ja.
Wie ist denn deine Erfahrung bei diesen beiden Fragen?
Ja, kann ich bestätigen. Also man fängt so klassisch an mit, ich sag mal, damals beim Rewe über Lieferservice war, wer ist denn überhaupt unser Kunde? Also das gab es ja noch nicht in Deutschland und dann da müssen wir mal eine Marktforschung machen. Und dann haben wir das gemacht und eine Segmentierung aufgesetzt und verschiedene Personensegmente dann analysiert und dann gesehen, gibt es halt den, der sehr bequem ist, convenient und schnell was machen will. Und dann gibt es die Familie und dann gibt es halt auch so eine gewisse Gruppe an Leuten, die nicht mehr so fit sind und so weiter und sich das Schleppen von so schweren Sachen ersparen wollen. Und genau, und da hat man dann auch, ich glaube, 8 oder 10 unterschiedliche Kundensegmente, aber die Herausforderung ist ja dann, wie übersetze ich die dann, wie finde ich die im Data Warehouse wieder? Ne? Und da muss ich dann über Proxys rangehen und sagen, ich habe ja da auch gewisse Sachen, also ich weiß ja so Alter, Geschlecht und so weiter und dann kann ich das schon ein bisschen eingrenzen. Ich kann es aber auch über das, was sie kaufen, auch schon wieder so ein bisschen machen, aber ich habe nie so eine 1:1 Match, dass die Segmente da sind, aber wir hatten es damals schon dann bei Rewe dann so angewendet, dass man diese unterschiedlichen Segmente machen, aber die Übersetzung, da gebe ich dir recht, geht auf jeden Fall was verloren, plus halt auch
oder? Gefühlt 30% vielleicht maximal, wenn es gut klappt.
Ja, genau, weil richtig, ungefähr würde ich zustimmen. Ja. Oder auch teilweise darf man es auch nicht, also das sehen wir jetzt auch im Kontext hier, Telekommunikation ist doch stärker reguliert als der Handel und da verklagt man sich ja sofort und was darf ich eigentlich mit so NPS-Daten jetzt machen und da denken wir, sind wir jetzt gerade dabei, das ist doch spannend, wir haben jetzt von x Kunden den NPS, aber nicht von unseren 7 Millionen Kunden. Ja, jetzt kann man das natürlich antizipieren, welchen NPS der hat, aber dann bist du auch schon wieder beim Datenschutzthema nehmen. Darfst du nicht, musst du vorher fragen und so weiter. Die wissen ja gar nicht, dass du die jetzt da so ein Prognosemodell machst. Ist gerade auch so ein Pending-Verfahren, dass du es auch, selbst wenn du es willst, dann auch nicht machen darfst. Ich sag mal, Amerika oder noch China, das sind andere Verhältnisse, die machen es im Moment, weil sie es machen. Und China ist sowieso das Land in der Richtung, und da wirst du ja der gläserne Mensch und wenn du dir um Ampel gehst, kriegst du direkt einen negativen Score und sowas. Das wollen wir ja gar nicht, sage ich mal, in Deutschland, aber wie gesagt, da trifft so ein bisschen, was ist möglich. Möglich ist da viel, aber in welchen Rahmenbedingungen befinden wir uns und was dürfen wir machen?
Ja, das ist ja bei unserer Versicherung auch, aber dieses Beispiel mit Amerika, also es war die geilste Segmentierung, die ich je hatte, weil es war auch eine normale Segmentierung. Aber ich habe das dann auf so ein amerikanisches Cannabis-E-Commerce-Startup drauf gemappt auf deren Kundendatenbank. Und das hat halt natürlich 1:1 ohne irgendwelche Regulierungen funktioniert und war dann wirklich mal eine funktionierende Segmentierung. Eine psychografische,
Ja, aber, okay. Aber ich meine, braucht man das? Ich meine, da gibt es aber schon aus meiner Sicht immer im ganzen Kosmos genug Daten, um wirklich dann richtige und gute Kampagnen zu machen. Also dieses Thema, ich habe so viel über das. Ich meine, ihr kennt es bei Amazon, das sieht ja sehr einfach aus. Das Letzte, was ich auf der Webseite gemacht habe, wird mir immer dargestellt. Ich sehe dann, stimmt, beim letzten Mal habe ich mir Schuhe angeschaut. Ja. Das ist ganz oben. ja, das ist ja keine Raketenwissenschaft und das ist ja auch
noch eine Waschmaschine kaufen.
Ja, genau, also das sind ja manchmal ganz einfache Sachen, da brauche ich ja gar keine Segmentierung, sondern okay, ich gehe auf eher auf verhaltensbasierte Sachen und zeige ihm an, was er gemacht hat und dann ist mir egal, ob er jetzt in der Gruppe XYZ ist, das kommt ja eher auch vom traditionellen, vom CRM-Kampagnen und wie, welche Kampagnen setzen wir für welche Zielgruppe auf und ja, im Website-Kontext ist ja schon fast immer diese One-to-One-Geschichte dann da im Einsatz, da wirklich jeder Kunde kriegt eine andere Experience dann angeboten.
Ja, mega spannend. Hast du vielleicht noch so ein Beispiel, wo du sagst, hey, das war sowas, wo wir die, also wo wir unterschiedlichste Daten dazu verwendet hatten, unterschiedliche Methodiken da so ein bisschen zu der einen Wahrheit zu kommen oder den Zylinder zu sehen?
Genau, also eine spannende Geschichte war ja auch mit diesen, also die häufigste Frage, die mir in 20 Jahren gestellt wird, ist, warum ist der Umsatz rauf oder runtergegangen? Mhm. Also immer wieder, jeden Morgen oder sonst was im Handelsbereich, da ist man ja geringe Marge, kriegst du jeden Tag, wenn der Umsatz nach unten gegangen ist, ruft dich der Chef schon morgens vor 8 Uhr an oder was denn hier los hier, erzähl mal. Und dann fängst du an zu analysieren und dann ist ja die erste Sache, du gehst immer erstmal in das Data Warehouse, sagt dir, der Umsatz ist zurückgegangen. Der nächste Schritt ist dann die Quelle, du gehst dann in die, ich sag mal, Traffic zuführenden Systeme, so Google, Affiliate-Programme und so weiter und guckst da rein, ja, ist es irgendein Traffic-Segment, was da eingebrochen ist, was weniger Traffic zugeführt hat, jetzt mal im E-Commerce-Bereich und das ist da einmal weniger Umsätze. Wenn du da nichts findest, gehst du ins nächste System weiter, bist du bei Web-Analytik und dann schaust du dir an, ja, ist das Verhalten jetzt anders und dann gehst du in diese Funnel-Analyse vom Warenkorb bis zur Fertigseite. Und da ist uns dann halt aufgefallen, oh, guck mal, da brechen jetzt plötzlich sehr viele ab bei diesem Verfahren da, wo sie sich identifizieren müssen. Mhm. Gut, und dann kommt die nächste Frage, ja, sind das eigentlich Kunden oder Nicht-Kunden? Und dann bist du wieder bei Web-Analytik relativ schnell am Ende, weil wenn du kein Login hast, dann weißt du nicht, ob ich ein Kunde oder Nicht-Kunde bin. Wie haben wir das gelöst? Dann haben wir den befragt einfach. Es gibt Befragungssysteme auf der Webseite an verschiedenen Touchpoints. Und da wussten wir, haben die Kunden oder Nicht-Kunden eher ein Problem, gerade Bestellungen dann durchzuführen, waren die unzufriedener. Aber es war eher dann ein Nicht-Kunden-Problem. Und dann konnte man dann anschauen, wo die Leute stehen blieben und was da passiert ist in Web-Analytik. Und dann haben wir eine Verknüpfung zu Maus-Analytics, wo wir auch Aufzeichnungen gemacht haben und gesehen haben, oh, die gehen da irgendwo in dieses Verfahren rein, kommen aber nicht weiter, gehen vor und zurück und geben dann irgendwann auf. Dann haben wir gesehen, ja, mit diesem ID-Verfahren ist was los. Und hatten das dann sehr gut eingegrenzt. Dann geht es in diese übliche Optimierung und was ist da los und so weiter und der Dienstleister konnte es, glaube ich, nicht besser so anbieten, dass es die Abbrüche gab und dann hat man da AB-Tests gemacht, letztendlich. Also bin ich ein Riesenfreund von, also alles vorher, was du machst, testest mal, wenn du was änderst, bitte mit einem AB-Test nochmal final ab und nicht, also du kannst 100 Usability-Labs machen, Kundenbefragung und so weiter, aber so die Wahrheit, finde ich immer, ist dann so der AB-Test, der nochmal sagt, was bringt denn jetzt diese Änderung? Und dann haben sie Änderungen gemacht und das diese neuen ID-Verfahren mal ausgeschaltet, mal dagelassen, mal eine andere Reihenfolge gemacht. Und das Ergebnis war dann, obwohl alle Systeme vorher gesagt haben, schlecht, nicht gut, Pain für Kunden, also auch die Open sich angeschaut, Sentiment, Analysen in dem Voice of the Customer Tool, alles negativ beschwert, funktioniert nicht. So mit der Brille war auch ein Problem, Kunden, ja, wenn ich Brille ausziehe, anziehe mit solchen Verfahren. Aber jetzt kommt der Twist, dass mit dem AB-Test hat man gesehen, ja, man hat, wenn man es ausschaltet, viel weniger Umsatz. Man verliert Conversions und Bestellungen und man dann hat die Entscheidung gemacht, man nimmt einen gewissen Frust im Kauf, weil der Verlust an Umsatz viel, viel größer gewesen ist. Kann man natürlich, also das war dann der RB-Test, man kann natürlich dann noch weiter argumentieren und sagen, oh, die Kunden, die einmal negativ sind, wenn die das weitererzählen, also dieses siebenmal weitererzählen und so weiter, wenn du das rechnest, also das ist dann jetzt nicht mit eingeflossen, aber man hat dann das trotzdem weiterlaufen lassen und gewartet, bis dann dieses Update kam und es dann besser geworden ist. Aber man hat sich gegen die Analysen entschieden, die eigentlich klar gezeigt hätten, boah, nimm das weg, das Verfahren. Ja. Aber du hättest Umsatzverlust gemacht. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Viele Methoden, 7, 8 haben gesagt das, aber letztendlich so ein AB-Test zum Schluss zeigt nochmal, ja, die Optimierung. Lass uns das drin lassen und wir nehmen gewisses Rauschen, sage ich mal, in Kauf, weil sonst bricht uns der Umsatz noch viel stärker an.
Total. Ja, super cooles Beispiel. Also einfach, dass es sich manchmal dann halt lohnt, noch einen dritten Weg zu suchen. Ne? Nicht einfach nur, wir machen es oder wir machen es nicht mehr.
Ja, total. Ich hatte es tatsächlich auch letzte Woche mal mit einem Kunden noch diskutiert, deshalb habe ich da gerade nachgefragt, wie das bei so vielen Methoden auch ist, weil es ja schon ist, auch bei allem, was du davor machst, schlussendlich. Hast du eine Hypothese später, der Kunde hat behauptet, dass er nicht kauft wegen XY, aber ne, das ist so das, was die Kunden sagen, was sie später machen, ne, dieses Thema. Und über einen AB-Test kriegst du dann schlussendlich raus, okay, ist das Problem gelöst oder nicht, und davor ist es, egal wie viele Analysen gemacht, egal wie viele verschiedene Daten man hat, immer noch eine Hypothese, dass es daran liegt, und die musst du validieren
für,
noch. Ne?
Für den individuellen Kunden war es ja in dem Fall dann auch irgendwie schlecht, aber es geht ja nicht nur um die Einzelperson, sondern eher
total. Das ist der Gesamteffekt. Ja, genau. Deshalb, also finde ich schon auch, was man viel öfters machen sollte, das hinten noch mit dem AB-Test, also würde ich auf jeden Fall auch untermauern. Ja, total. Ja, spannend.
Es ist einfach gesagt, dann kommt da mal so die Flipside von der ganzen Medaille. Ja. Es ist sehr logisch, dass man es machen soll, aber warum machen es die Unternehmen nicht, ist ja dann die Frage, oder viele nicht. Und ein so ein Ding ist halt, man weiß es gar nicht, was es dann auch für, dass es so viele Möglichkeiten gibt und dass man in so vielen Quellen schaut oder MAFO-Abteilung redet nicht mit oder CX-Abteilung mit anderen Abteilungen. Die Daten liegen jetzt in den Abteilungssilos und kriegt man nicht so richtig untereinander. Und es kostet natürlich auch viel Aufwand, das zu machen und so methodisch durchzuziehen. Habe ich auch schon in Unternehmen erlebt, ja, wir haben nicht Zeit, wir müssen weiter, schneller, also die Methode darf nicht länger als eine Woche dauern, weil dann kommt ja, wir sind ja gerade in der Sprintplanung und alle 14 Tage müssen wir releasen und da kommt es natürlich in so Diskussionen, ja, wir müssen es analysieren, wir müssen es verproben und auch die Zeit, so einen Test aufzusetzen, das dauert auch eine gewisse Zeit, aber wenn du das nicht hast, also dann ist ja in dieses, da bist du in dieser, du weißt gar nicht mehr, wie was funktioniert und steuerst halt blind und was hat denn was gebracht und dieser Effekt, dann ja, bist du im Nirvana irgendwann, also jenseits vom Kunden und datengetriebenen Optimieren und ja, wir releasen, wir müssen releasen, aber wissen nachher, ja, was hat's denn gebracht jetzt? Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, ist schwierig. Und auch wenn man keinen AB-Test macht, also dieses Schlimmste ist, finde ich, so sequenziell zu messen, boah, da haben wir was geändert, jetzt messen wir, ob es jetzt besser geworden ist. Ja, blöderweise, als es dann live gegangen ist, ist noch unsere Sommerkampagne losgegangen gerade und wir,
der Klassiker,
wir investieren Millionen gerade am Budget, die Umsätze gehen nach oben, sieht so aus, ob das ein mega Move war, aber wahrscheinlich ist es doch nur unsere Sommerkampagne, die gerade so zieht. Und das sehe ich immer so als große Herausforderung in diesem, der ganze Kosmos bewegt sich sehr dynamisch und man kommt so ein bisschen, dieses methodisch will ich sauber was machen, da ein Setup zu finden oder auch ein Approach zu finden, wie man arbeitet, dass man sich da bewegt, dass man nicht, ich sag mal, päpstlicher ist als der Papst, also mit seinem MAFO-Methoden-Buch ankommt, also das kann man im Unternehmenskontext vergessen, also da muss es schneller gehen und also nicht vergessen, sondern gucken, wie man pragmatischer rangeht, ohne dabei, wie ich sage immer, die Qualität auch zu verlieren. Also es gibt gewisse Sachen, kannst du nicht machen oder sonst was. Okay, lass bitte die MAFO, weil du kannst auch eine Münze schmeißen, die drei Leute befragen, können wir auch sein lassen, das lohnt sich dann auch nicht.
Ja. Ja, dafür muss man auch überhaupt erstmal wissen, was MAFO-Qualität ist. Deswegen ist es ja bei dir auch so eine spannende Kombi und bei uns beiden vielleicht auch zum Teil. Weil was man nicht weiß, ist letztendlich dann unknown, unknown. Und dann, ich glaube, ja, es gibt auch viele, die stochern einfach da im Nebel und können das halt einfach gar nicht besser.
Ja. Aber das wäre eh noch meine Frage gewesen, also auch bezüglich Fähigkeiten. Was hättest du denn gesagt, was hat so ein perfektes Team? Ich meine, du hast einfach jetzt schon viele in der Breite auch gesehen, aber trotzdem ja auch so die Frage, wo sagst du, hey, das wäre aus deiner Sicht, keine Ahnung, sollten mindestens 3 Leute sein, der eine hält Schwerpunkt da, der andere dort. Mhm. Also, was wäre da so deine Empfehlung?
Also ich fände es immer, wie gesagt, ich komme ja aus der Marktforschung, ich würde immer mal Befragungsleute, Marktforschung, CX, einen Block auf jeden Fall haben, den ich wichtig finde. Auch dieses Thema, jemanden im Team zu haben oder irgendwo zu haben, der schnell Tests aufsetzen kann. Mhm. Also nicht nur AB-Tests, also auch Tests, wir nehmen Testgebiete oder so. Wir probieren mal was in München aus, muss ja nicht immer auf der Webseite sein, und mach mal bei Rewe zum Beispiel mal ohne Liefergebühr und gucken, was da passiert. Geht der Umsatz dann nach oben und machen solche Tests. So jemanden zu haben, aber auch klar, die Brot- und Butter-Analysten, Business-Analysten und einen Scientist brauchst du da auch schon, der dann, wenn es dann komplexer wird, das machen, also diese Disziplinen. Und letztendlich, wenn du natürlich auch die Infrastruktur in der Hand hast, die mitzubestimmen, zu machen, zu enablen, was dann jetzt da gemacht wird, also das Data Warehouse oder auch Digital Analytics Tools in der Hand hast, dann kannst du natürlich alles viel besser steuern, so Sachen direkt aussetzen, dann ist es nicht so eine fremde Abteilung, ja, dann müssen wir wieder raus aus dem Data-Kosmos, das sind die Web-Intelligence-Leute, oder wir müssen zu den Kollegen von Data-Infrastruktur, die haben dann wieder eine ganz andere Roadmap. Und so ist das so ein gekapseltes Thema, was durch verschiedene Analysten dann getragen wird, und dann kann man dann so ein PO draufsetzen, PO-Data, der dann dieses Thema über die Disziplinen dann koordiniert. Und da freut sich auch die Fachabteilung. Das will auch keiner machen. Da erst mit der Marfo absprechen, dann gehe ich zu den Digital Analysten, dann laufe ich zu den Data Scientisten hin und so. Da ist man ja verloren. Und das, die sagen dann auch, nee, ich frag mal einen und der sagt mir schon, da kommt ja eine Lösung, kommt ja überall raus. Aber das Zusammenspiel dann zu machen, das ist ja die Herausforderung, die es auch organisatorisch ist. Und dann habe ich dann immer einen PO gehabt, der dann da gesagt hat, guck mal hier, das ist unser Problem und sonst was und wie machen wir das? Kleines Setup gemacht, dass man sich methodisch mal überlegt hat, wie man es dann aufsetzt, und dann wurde das halt durchgezogen. Das hat aber dann auch mal dann so ein Monat, anderthalb, zwei Monate gedauert, bis dann so verschiedene Phasen durchgelaufen sind, aber man hat aus meiner Sicht immer bessere Ergebnisse gehabt als, okay, ein Silo gefragt und da ist eine Antwort raus.
Total. Der dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Change-Management-Thema auch so ein bisschen macht, oder?
Genau, richtig.
Also diese Kommunikation, was es jetzt bedeutet, die Ergebnisse und so, das halt so ein bisschen übersetzt, in Anführungszeichen, auch in die Sprache der Abteilung.
Oh, das ist nochmal auch eine neue, nochmal eine Geschichte, das und dann in diese Umsetzung noch mit begleiten, sehe ich auch immer wichtig, also auch, ich meine, bei der Marfo ist irgendwo immer Ende, das fand ich mal schade. Ja. Hier ist das der Ergebnisband und auf Wiedersehen bis zur nächsten Studie. Warum sind diese Leute nicht weiter in die Beratung reingegangen, wie es noch umgesetzt wird, wie es gemeint ist? Also häufig kennt man diese stille Post, guck mal, das Ergebnis, und der nächste gibt das Ergebnis weiter nochmal. Nachher ist schon wieder, ey, nee, das ist ja total falsch gedeutet und so weiter. Mhm. Also dass die, finde ich immer sehr spannend und wichtig, dass Data-Leute, sobald sie auch noch mit in gewisser Weise in der Umsetzung des Prozesses mit dabei sind, ne, und sagen, guck mal hier, so ist das richtig und das war der Kunde so gemeint oder das passt so mit dem Kunden, oder begleiten auch nochmal, ja, nochmal irgendwo eine Marfo oder machen, wenn über so einen Prototypen, dass da mal irgendwo da ist oder mal klickbar ist, dass das dann nochmal verprobt wird.
Und jetzt in deiner aktuellen Company bei Consta, hast du so ein bisschen diese übergreifende Rolle, oder hast du dafür, wie ist es bei dir? Ist es deine Wunschkonstellation, wie es jetzt ist?
Nein, also im Moment bin ich hier, ich mache im Moment nur das Voice of a Customer Plattform, aber wie gesagt, meine Expertise ist es wünschenswert, das zu machen, und Consta baut gerade so Data ein wenig um, dass der CX-Bereich ist größer geworden, jetzt kommen die Marfo-Kollegen noch dazu, also haben wir schon CX und Marfo so zusammen, Da ist die Frage, wie geht's weiter? Ist auch noch so ein bisschen offen und vielleicht kommt ja dieses komplette Bild, was ich gerade mal skizziert habe, dass da noch gewisse Disziplinen, die dazugehören, die wirklich eng zusammenarbeiten sollten dazu, und dann hättest du eigentlich das, was ich immer so aufgebaut habe früher oder geführt habe, dann so eine Data-Abteilung mit verschiedenen Disziplinen, die aber auch dann gern heterogen sein kann. Also diese Diskussion zwischen einem Data Scientist und einem Marktforscher. Der Data Scientist sagt ja immer, der Marktforscher hat da so Hokuspokus und ich habe die Wahrheit und das Data Warehouse ist die Wahrheit und jetzt kommen die mit deiner esoterischen Umfrageding an. Aber da habe ich schon Leute gesehen, gesagt, ey, cool, was du da hast, und du, ach, da ist das Problem, und dann haben sie im Data Warehouse genau analysieren können, was ist jetzt los, warum die Leute jetzt nicht mehr bestellen und so weiter, weil aus den Befragungsdaten kam das raus und dann konnte man ganz genau gucken, ja, die Leute, die das und das gekauft haben, da gab es immer wieder das und das Problem und deshalb sind die dann gechurnt, also die Mixtur hat es dann wieder gemacht.
Ja, total. Ja, super. Also ich frage auch ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade bei unserer allianzinternen Agentur hier unsere Researcher und die Data-Leute auch zusammengeworfen in einer neuen Abteilung, die nennt sich UX Intelligence.
Super,
da,
ja.
Genau, da ist halt so ein bisschen die Frage, muss jetzt jeder, wie weit muss jeder den anderen irgendwie verstehen und das auch können, oder muss es drüber eher so ein Dach oder so einen Brückenbauer geben, wie du eben gesagt hast, so Product Owner. Da sind wir auch noch so ein bisschen in der Erfindungsphase und da bin ich auch für jeden Hinweis irgendwie oder jede Diskussion können wir gerne nochmal extra führen.
Ja, können wir uns gerne mal im Detail mal austauschen, wie man sowas machen kann. Also gibt es so gewisse Matrix-Geschichten, die ich da so aufgebaut habe, und wirklich dann ja eine Mischung aus, du hast Kompetenzleute, die für ein Thema stehen, eine gewisse methodische Kompetenz oder für eine Tooling-Kompetenz, und hast dann auch eher so Organisationsleute, die dann übergreifend gewisse Stakeholder bedienen und Querschnittsthemen oder mit denen dann so Mixed-Mode Analytics dann durchführen oder Anfragen von denen in diese Organisation verteilen, die du dann hast. Also der soll ja nicht wissen, wer was kann, sondern ich habe die Business-Frage und die nimmst du mit und die muss einer orchestrieren und dann macht der kleine Teams da draus, die dann sich um das Thema dann kümmern.
Genau, das ist so ein bisschen auch meine Rolle im Moment. Aber das kristallisiert sich gerade alles ein bisschen raus.
Ja.
Früher bei der Bahn hatte ich eine coole Kombi, da hatte ich einen Kollegen, der hatte wirklich die ganze Architektur auch für die Komfort-Check-Ins im ICE, der konnte da alles auslesen, wer irgendwo sich eingecheckt hat und was nicht, und ich hatte dann die Community und habe dann die Research dazu gemacht und extra auch Leute so Pop-Up-mäßig dafür aufgesetzt, und dann haben wir das alles zusammengeführt in so einem Insights. Das war mega cool. Aber du brauchst halt auch die Leute, die offen sind für die andere Seite, ist meine Erfahrung.
Es gibt ganz genau, also in Unternehmen, wo Wallet Garden oder sonst was, meine Daten, nee, kriegst du nicht, warum? Und also da muss eine Offenheit da sein. Also wirklich, jeder darf Zugriff auf andere Daten haben oder auch eine offenbare Zusammenarbeit. Das ist ja auch wichtig, dass man das irgendwie so hinbekommt. Und aber mit so ein paar Leuchtturmprojekten, wie du dann so gemacht hast, das ist ja immer so ein Durchbruch, und die mal schön im Unternehmen dann zeigen, guck mal hier, und dann mit denen und den Daten haben wir das gemacht. Aus 2 und 2 wird nicht 4, sondern 6. Das ist noch viel cooler. Hast du ganz schnell, wie soll ich sagen, deine Servicestation, weil da kommen die Leute ganz schnell, ich habe das gesehen, und kannst du nicht für uns auch sowas machen?
Ja, hätte da auch mal eine Frage. Ja, total. Mega. Christoph, ganz, ganz lieben Dank für die Insights, fürs Zeitnehmen, fürs Teilen. Hast du noch irgendwas, was du noch gerne hinzufügen möchtest, was dir noch wichtig wäre? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Ja, also, wie gesagt, dieses Mixed Mode ist, wie gesagt, ist ja kein Tool, sondern so ein Mindset, was man haben muss, und das versuchen, da im Unternehmen zu verankern, und über Schulungen, die Leute, dann ist es viel informieren, was gibt es alles in einem Unternehmen. Also der Satz ist ja immer, wenn Kongster wüsste, was bei Kongster gibt oder bei Rewe wüsste. Also so viele Insights, die liegen, aber man muss sie da mal vernetzen. Und ja, es muss halt Leute geben, die sich dieses Thema dann annehmen und versuchen, diese Brücken dann zu schlagen. Den Brückenbauer brauchst du dann. Aber wie gesagt, wenn so das Mindset so ein bisschen da ist, ach guck mal hier, jetzt mach nicht nur eine Quelle, noch mehr Quellen und das könntest du auch noch machen, das ist ja auch so ein bisschen, wenn jeder diese Buffetkarte kennen würde, die ein Unternehmen an Daten hat, ne, guck mal hier, ich kenne nicht die erste Seite, die Vorspeise, sondern ich sehe das mal alles. Dann sag ich, ja, guck mal hier, der ist ja cool. Ja, und letztendlich, du brauchst einen guten Berater, der so dieses Set kennt. Ich meine, ich kenne es so ja durch meinen Lebenslauf oder dass ich alles gesehen habe, genau, aber wie kriege ich das eigentlich zu anderen Leuten hin, die dann auch das so gut beraten können? Also dieses so ein Anforderungsmanagementsystem irgendwie aufbauen, dass man sagt, okay, die Frage ist da, wir lösen das jetzt so und so. Das ist, glaube ich, dann so noch so eine Herausforderung, um das dann richtig gut zum Fliegen zu bringen. Aber einfach mal machen und es gibt bessere Entscheidungen, bessere Lösungen, mehr Umsatz, geringere Kosten und dafür lohnt es sich doch.
Ja, ich fand auch das Bild von dem Brückenbauer ein sehr, sehr schönes. Das war also ein sehr, sehr schönes Bild.
Das Bild der Menükarte noch besser.
Also, ja, stimmt. Das war auch ja, total. Sehr gut. Christoph, wir packen mal dein LinkedIn-Profil unten in die Shownotes. Da kann sicherlich der ein oder andere, der noch Diskussionsbedarf hat oder Erfahrungsaustausch haben möchte, auch sich gern bei dir melden, oder?
Das passt für dich? Jederzeit gerne. Super,
cool. Freue mich. Mega, sehr schön. Also hat uns mega gefreut, dass du heute mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns mal drüber zu sprechen und zu diskutieren. Hat mich sehr gefreut, war super kurzweilig. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Danke auch von mir. Hat auch super Spaß gemacht. Und,
perfekt, sehr gut. Dann an die lieben Zuhörer, ganz, ganz lieben Dank fürs Reinhören, fürs mit dabei sein bis zum Schluss. Gerne weitererzählen, gerne teilen. Ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Folge. Ansonsten wünschen wir wie immer eine schöne Restzeit, eine schöne Restwoche und hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut.
Ja.
Ciao.
Jo, danke. Tschüss.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.